Wie kann ein besseres Leben in der Klimawende aussehen? Das skizziert der Autor in seinem Buch Zurückholen der Zukunft und beamt uns darin in das Jahr 2040. Es wird ein gutes Leben, aber wie kann das aussehen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Gesundheits- und Sozialminister und nunmehrigen Autor und Vortragenden Rudolf Anschober. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Anschober, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus, denn für viele unserer Zuseher und Zuseherinnen bedeutet Klimawende und ein darauf angepasstes Leben in den meisten Fällen Verzicht. Verzicht aufs Auto, CO2-Ausstoß, aufs Reisen, auf bestimmte Nahrungsmittel, vielleicht auch auf ein leistbares Leben. Sie sagen aber, es muss nicht negativ konnotiert sein. Wie kommt das?
Ja, weil es in Wirklichkeit darauf ankommt, was wir daraus machen. Und in vielen Bereichen wird die Klimawende, wenn wir es vernünftig machen, eine Entwicklung hin zu einem besseren Leben sein. Warum? Ich sage ein paar Beispiele, vielleicht ganz kurz, damit man sich was vorstellen kann. Darunter die Wege werden kürzer, heißt, die Ortszentren werden wieder revitalisiert werden. Es ist nicht mehr so, dass die ganzen Supermärkte nur auf der grünen Wiese weit draußen stehen. Es wird so sein, wenn es gut geht mit der Klimawende, dass wir unabhängig werden von Energieimporten. Das heißt, dass wir uns in unseren Häusern unsere Energie selbst machen durch Photovoltaik und durch andere Energieformen, die erneuerbar sind. Wir werden weniger Hitzesommer haben, was auch gut ist natürlich für die Lebensqualität. Und ganz, ganz wichtig, der öffentliche Verkehr wird massiv weiter ausgebaut, so wie das ja in Wien schon sehr gut in vielen Bereichen der Fall ist, wird das auch in ländlichen Regionen der Fall sein. Das bedeutet nicht, dass überall eine Schiene hingelegt wird, sondern dass moderne, interessante Formen des öffentlichen Verkehrs, Anrufsammeltaxis zum Beispiel und vieles andere mehr, kommen werden, damit man Wahlfreiheit hat. Also kein Zwang zu einer bestimmten Form der Mobilität, sondern Wahlfreiheit, die ja derzeit für viele gar nicht gegeben ist.
Das heißt, Verzicht bedeutet das Ganze nicht zwangsmäßig.
Genau, das ist das Entscheidende. Es wird keine Verbotskultur geben, sondern in vielen Bereichen wird das Leben auch besser werden. Denn aus meiner Sicht ist es einfach besser, wenn wir weniger Zeit fürs Pendeln zum Beispiel verwenden. Wenn wir weniger Zeit im Stau stehen, weil eben öffentliche Verkehrsmittel da sind, die gut sind, die attraktiv sind, die schnell sind. Oder es ist ja auch gut, wenn wir uns leistbar von Lebensmitteln ernähren können, die gesund sind, die aus der Region stammen, die vielleicht Bioqualität haben. All das sind Schritte in Richtung eines guten, besseren Lebens.
Heute erscheint Ihr Buch Zurückholen der Zukunft und Sie beamen uns darin quasi ins Jahr 2040, also 16 Jahre in die Zukunft. Wie kam es denn zu dieser Idee?
Naja, das war eine Überlegung, wie kann man denn die Lebenssituation, die von der Klimawende ausgelöst wird, am besten beschreiben. Und man kann es am besten beschreiben, wenn man dort beginnt, wie das Leben dann ist. Und ich habe versucht, ganz einfach im Jahr 2040 das Leben einzelner Menschen zu beschreiben. Wie schauen unsere Städte aus? Die werden stark rückgebaut sein. Es wird mehr Grün geben, es wird mehr Schatten geben durch Bäume. Das heißt, der Hitzesommer wird erträglicher werden, es wird mehr Aufenthaltsbereiche, mehr Lebensbereiche geben. Das heißt, es wird wirklich angenehmer werden zum Leben. Und diese Situation habe ich beschrieben im Buch und dann in einem zweiten Schritt beschrieben, wie sind wir denn dorthin gekommen? Denn das ist ja alles nicht so einfach, wie wir merken. Die Wissenschaft sagt uns ja, wir müssen in diesem Jahrzehnt diese Klimawende voranbringen. Und gleichzeitig ist die Klimapolitik in einer sehr starken Krise. Viele Menschen resignieren, verdrängen. Manche leugnen sogar und ein Gutteil der Politik macht seinen Job nicht. Und deswegen habe ich dem sehr viel Platz gewidmet. Wie konnten wir denn das durchsetzen? Um dann darzustellen, wie ist dann das Leben? Ist natürlich eine Prognose, eine Vorhersage. Setzen wir uns 2040 zusammen und schauen wir, ob es Wirklichkeit geworden ist. Mir geht es vor allem aber auch darum, dass wir nicht immer nur, wenn wir an Zukunft denken, etwas ganz Schlimmes, Verheerendes im Kopf haben, sondern dass es auch ein Leben gibt, auf das wir uns freuen können. Also eine positive Beschreibung unserer Zukunft, wenn wir heute und jetzt zu handeln beginnen.
Also man müsste wirklich heute zum Handeln beginnen. So wie ich das jetzt verstanden habe, auch wie Sie ein bisschen was jetzt skizziert haben, wie es ausschauen könnte 2040, denn in ein paar Jahren wird es zu spät sein. Also da steht dann kein Baum, wenn Sie von diesen Bäumen sprechen, unter denen man dann liegen kann
beispielsweise. Erstens brauchen wir einige Zeit für die Umstellung, zum Beispiel den Umbau der Städte. Ich sage ein Beispiel, in Paris wurde gerade begonnen mit einem umfassenden Umbau. Da sind 200.000 Bäume gesetzt worden, neu bepflanzt worden. Das heißt, dort, wo große Asphaltbänder waren, damit der Verkehr durchrollen kann, ist jetzt sehr viel öffentlicher Verkehr, damit der Verkehr umgeleitet wird auf den öffentlichen Verkehr. Und zweitens sind viele kleine Cafés unter den Bäumen. Das heißt, es ist wirklich ein Lebensraum entstanden, der einfach angenehmer ist, bequemer ist. Für all diese Umstellungen brauchen wir Zeit, Punkt eins. Und Punkt zwei, die Wissenschaft sagt uns, diese Temperaturerhöhung, die ja mit den CO2-Emissionen zu tun hat und durch die verursacht wird, diese Temperaturerhöhung wird in erster Linie dadurch reduzierbar sein, wenn wir eben rasch in diesem Jahrzehnt ernst machen mit der Klimawende, das heißt unsere Energieerzeugung umstellen auf erneuerbare Energieträger wie Wind, Sonne, boomt ja mittlerweile erfreulich. Wir müssen zweitens unsere Natur besser schützen, denn die Natur speichert CO2, das ist unser bester Partner beim Klimaschutz. Wälder zu schützen, Wälder auszubauen, die Natur zu schützen, ist also ein zweiter ganz großer, wichtiger Bereich. Und dann gibt es viele andere kleine Bereiche. Umstellung der Industrie zum Beispiel ist wahrscheinlich eine der schwierigsten, aber selbst dort machen wir große Fortschritte. Unser großer nationaler Stahlkonzern, die Voest in Linz zum Beispiel, schafft es ja derzeit bereits in Richtung dieser Umstellung, sich vorzubereiten und die Technologie bereits zu testen, damit wir den Stahl in Zukunft nicht mehr aus Hochöfen durch Kohle, Öl und Gas produzieren, sondern aus Wasserstoff, der von Ökostrom betrieben wird. Also große Perspektiven, die zur Umstellung Zeit brauchen, und deswegen muss man rasch beginnen.
Also Voest ist hier wirklich ein Vorzeigebeispiel in Österreich. Kommen wir aber vielleicht zum Superwahljahr, das ja, in dem wir ja mittendrin schon sind. Prognosen sehen da rechte Parteien europaweit, international, aber natürlich auch national auf dem Vormarsch. Wie optimistisch und hoffnungsvoll stimmt Sie denn das dann?
Ja, Wahlsiege rechter Parteien würden mich nicht optimistisch stimmen. Warum? Weil das zum Teil sehr populistische Parteien sind, und populistische Parteien wollen in Wirklichkeit keine Lösungen haben, weil sie ja von Problemen leben. Das ist die Tragödie. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, weil ich glaube, dass die ganzen Umfragen sich ja immer mehr als zum Teil unrichtig, unsicher herauskristallisieren, weil es für die Umfrageinstitute immer schwieriger wird, weil viele Menschen einfach ihre Meinung auch nicht mehr sagen. Und wir haben ja vor kurzem erst in Salzburg gemerkt, da sind die Ergebnisse ganz anders gewesen, als die Prognosen vorher gewesen wären. Das heißt, entscheidend ist zum Beispiel, gehen Menschen, die früher Nichtwähler gewesen sind, in Zukunft wieder wählen, weil sie Sorge haben, dass etwas passiert oder etwas anderes nicht passiert. Wenn nur von diesen 40% oder mehr sogar bei manchen Wahlen nur die Hälfte wieder wählen gehen, dann kann alles völlig anders aussehen. Und ich glaube, es geht darum, der Bevölkerung zu signalisieren, dass wir eigentlich ein großes, tolles Ziel haben. Und das ist diese Klimawende. Die ist gut für unser Leben und sie schafft vor allem Sicherheit, damit diese großen Hitzekatastrophen, die wir jetzt schon aus anderen Ländern kennen, etwa in Bangladesch, in Pakistan, im Irak, gibt es diese Hitzesommer bereits, wo Millionen Menschen auf der Flucht sein müssen, damit wir das hier bei uns in dieser Intensität nicht erleben. Und das ist doch allemal wert, gemeinsam zu handeln, gemeinsam sich ein Ziel zu setzen und gemeinsam dieses Ziel umzusetzen. Darum wird es gehen in den nächsten Jahren.
Gestern ist auch ein Interview mit Conny Bischofberger erschienen bei uns in der Krone und auch online. Und Sie haben da bei der nächsten Wahl von einer Klimawahl gesprochen. Jetzt haben wir das Thema der rechten Parteien behandelt, wo viele davon ausgehen werden, dass das Thema Klima natürlich nicht so die große Rolle spielen wird. Auch wenn man jetzt Umfragen nicht unbedingt mehr glauben muss, wahrscheinlich werden sie nicht einen, ja doch einen beträchtlichen Erfolg erzielen. Aber jetzt gilt es jetzt zu handeln. Wie wird sich denn dann das ausgehen, wenn jetzt nichts mehr getan wird?
Das wäre eben fatal und deswegen muss sich jede Wählerin, jeder Wähler sehr genau überlegen vor dem Wahlgang, was verursacht meine Stimme und wofür bringt sie eine Chance. Und ich muss dazu sagen, mir ist es ganz wichtig auch zu sagen, dass das nicht die Verantwortung einer einzelnen Partei, zum Beispiel meiner früheren Partei, bei der ich aktiv war, gewesen sein wird, sondern dass in Wirklichkeit viele Parteien gefordert sind und wir ganz breite Allianzen brauchen. Wir brauchen Gewerkschaften, die für den Klimaschutz noch aktiver werden. Wir brauchen Unternehmer, die sich engagieren in ihrer eigenen Produktion. Gibt es auch schon viele gute Beispiele. Wir brauchen Junge, wir brauchen Alte, wir brauchen einen Zusammenhalt in dieser Frage und wir brauchen eine Allianz der Parteien, die für die Zukunft arbeiten wollen und die werden mit hundertprozentiger Sicherheit auch nach den nächsten Nationalratswahlen die Mehrheit haben. Wichtig ist nur, dass sie dieses Klima als dieses Thema Klimaschutz, Klimawende als Auftrag für die nächsten Jahre alle gemeinsam empfinden. Denn das entscheidet unsere Zukunft. Und wofür machen wir sonst Politik, wenn nicht für die Zukunft der Bevölkerung?
Glauben Sie, dass sich ein Klimaschutzgesetz noch bis zur nächsten Wahl bzw. in dieser Legislaturperiode ausgehen wird? Da wartet man ja schon seit 2020 drauf.
Ja, wir haben das im Regierungsübereinkommen, das ich mitverhandeln durfte, damals ja rein verhandelt. Das steht so schwarz auf weiß. In diesem Pakt zwischen Türkis bzw. Schwarz und Grün. Und ich hoffe sehr, dass das noch umgesetzt wird. Warum ist das so wichtig? Weil es einfach darum geht, einen verbindlichen Fahrplan zu haben. Geht uns ja allen so, wenn wir uns etwas vornehmen, in unserem Privatleben, im beruflichen Bereich, du brauchst einen Plan, eine Einschätzung, wann mache ich das jeweils, in welchen Etappenschritten und du musst dich dazu verpflichten. Und nur dann geht etwas weiter und genauso ist das der Sinn des Klimaschutzgesetzes, auch, dass die Bundesländer sich hier einbringen und ihre Verantwortung auch übernehmen und umsetzen. Das ist das Ziel und da sollte sich die Bevölkerung darauf verlassen können, dass die Politik es ernst meint und wenn sie es ernst meint, sollte man das Gesetz noch verwirklichen.
Wirtschaft braucht ja auch einen Plan, um das ja noch zu ergänzen. Genau. Wie verantwortlich fühlen Sie sich denn in der momentanen Situation als ehemaliger Politiker die Gegenwart quasi, also retrospektiv die Zukunft mitgestaltet zu haben?
Naja, ich habe mich immer sehr bemüht, dass wir den Klimaschutz pushen. Das war immer ein Dränger, ein Antreiber in dieser Geschichte. Es ist in manchen Bereichen in Österreich etwas weitergegangen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir sind in Österreich noch nicht dort, wo wir hin müssen. Das wird noch eine große Aufgabe für uns werden. Es gibt einige Regionen, wo es sehr gut ausschaut. Wenn ich mir in Wien den öffentlichen Verkehr ansehe, dann ist das eigentlich schon so, dass ich mich auch, wenn ich will, wie ich das mache, ohne Auto auch gut bewegen kann. Hier ins Krone-Studio bin ich heute wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Und es gibt aber auch Regionen am Land, wo es derzeit noch sehr schwierig ist. Und genau das müssen wir auch korrigieren. Da müssen wir noch besser werden, auch bei der Energieerzeugung. Es muss einfach der Vergangenheit angehören, dass wir weiterhin Gas von Putin zukaufen in großen Mengen, sondern wir haben alles, was wir brauchen, um uns selbst zu versorgen und Milliarden Euros einzusparen damit. Wir haben die Sonne, wir haben den Wind, wir haben das Wasser, wir haben die Biomasse, also alles, was man braucht und vor allem wir haben Innovation und Intelligenz und damit kann man Energie einsparen.
Abhängigkeit vom russischen Gas gerade angesprochen von jeder Seite. Diese neue Sicherheitsstrategie gibt es auch noch nicht. Man plant offenbar, das im Sommer fertig zu haben. Seitens der Grünen heißt es ja, die ÖVP blockiere das. Würden Sie sich da mehr zusammen, also natürlich würden Sie sich mehr Zusammenarbeit wünschen, aber wieso ist denn das so unpopulär seitens mancher Parteien?
Da kann ich wirklich nur rätseln, weil für mich ist es eigentlich eine ganz große Chance, unabhängig zu werden. Wenn man sich vorstellt, dass wir im Schnitt der letzten Jahre um die 10 Milliarden Euro jedes Jahr dafür bezahlt haben, ans Ausland überwiesen haben, meist an Diktaturen überwiesen haben, damit wir mit Energie versorgt werden und gleichzeitig diese Energiesicherung selbst durchführen könnten. Dann sind wir nicht mehr erpressbar von denen, die uns die Energie schicken. Und wir können dieses Geld bei uns investieren. Das heißt, Wertschöpfung hier, das heißt, Jobs hier zu sichern und neu zu schaffen. Also da haben manche blockiert und an der falschen Stelle blockiert und das muss sich ändern. Und wenn es sich jetzt ändert, bin ich sehr froh darüber.
Wie blicken Sie denn zu den sogenannten Klimaklebern, wie sie gerne genannt werden, Klimaaktivisten der letzten Generation? Ihre Aktionen sind ja mittlerweile in der Bevölkerung nicht mehr so ganz beliebt, also stoßen eigentlich auf große Ablehnung. Schadet das der ganzen Klimabewegung in Ihren Augen?
Grundsätzlich bin ich über jeden Menschen froh, der sich engagiert, der sich gewaltfrei engagiert, der für die Zukunftssicherung etwas Gutes bewegen will. Ob das jeweils populär ist oder nicht, ist etwas Zweites. Aber ich glaube, dass die Klimabewegung breiter werden muss, dass sie aus unterschiedlichen Aktionsformen bestehen muss, aus unterschiedlichen Parteien, aus Gewerkschaften, aus der Wirtschaft etc. Das heißt, ich glaube, es geht weniger darum, jemanden anderen in der Bewegung zu kritisieren, sondern froh darüber zu sein, wenn sich viele, viele, viele junge Menschen und auch ältere Menschen engagieren und einbringen, denn nur dann werden wir gemeinsam etwas bewegen. Da braucht es unterschiedliche Aktionsformen und deswegen Toleranz für die Vielfalt halte ich für wichtig.
Wenn man die Stimmung in der Bevölkerung so anschaut, hat man einerseits das Gefühl, es gibt sehr viele Junge, die sehr pessimistisch gestimmt sind, was das Klima betrifft. Es sind aber, also es hat sich so eine Art Klimamüdigkeit bei einigen dann auch eingespielt. Also man ist irgendwie dann nur mehr genervt über Berichte von Klimawandel und schmelzende Polkappen. Ist das auch ein Versäumnis der Politik, die zu wenig Hoffnung macht?
Naja, wir sind ja insgesamt in unserer Gesellschaft, das muss man schon sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann es auch von mir sagen, wir sind alle miteinander sehr pessimistisch eingestellt. Ein Psychologe hat zu mir einmal gesagt, schau dir an, wenn du 10 Dinge an einem Tag erlebst und 9 waren großartig oder angenehm oder schön und eines war negativ. Woran denkt man am Abend beim Einschlafen? Wir konzentrieren uns immer auf das Negative. Und ich finde es wichtig, dass wir Hoffnung haben, keinen naiven Optimismus, wo man sich denkt, es wird schon irgendwie alles gut, sondern Hoffnung im Sinne von etwas verändern wollen und daran glauben, dass es anders werden kann. Und das ist auch das Ziel meines Buchs, dass ich aufzeigen will, dass das eine schöne Zukunft werden kann, wenn wir jetzt rechtzeitig handeln, wenn wir das Notwendige jetzt tun, dass es überhaupt keinen Grund gibt für Resignation, für Verzweiflung, für Verdrängen. Manche sagen zu mir, hat eh keinen Sinn, jetzt nütze ich die paar Jahre noch. Das ist eigentlich aus meiner persönlichen Sicht ganz falsch, sondern wenn wir zusammenhalten, wenn wir wirklich uns gemeinsam unterstützen, und das passiert ja auf der ganzen Welt derzeit, dass sich Menschen beginnen zu engagieren von Afrika bis Australien. Australien macht die schnellste Energiewende im Augenblick, weiß nur fast niemand bei uns. Paris, eine der größten und schönsten Großstädte, wird völlig umgebaut und die Politik gewinnt dabei bei diesem Umbau. Es gibt Städte, die den Fahrradverkehr gepusht haben. Es gibt afrikanische Länder, die auf Elektromobilität umgestellt haben. Also unglaubliche Entwicklungen, die da sind. Wir müssen sie nur in die Fläche bringen. Und das muss unser Plan sein in den nächsten Jahren. Wenn wir das gemeinsam schaffen, dann haben wir Hoffnung. Und das würde uns in der Gesellschaft, glaube ich, total gut tun. Denn Schwarzsehen und Resignation hat noch keinen weitergebracht.
Thema Hoffnung greife ich auf. Ich möchte zu den Grünen kommen. Wie viel Hoffnung haben Sie für die Grünen bei der nächsten Nationalratswahl?
Ich bin ja nicht mehr in der Parteipolitik aktiv und von daher mische ich mich da auch nicht ein, bin auch nicht derjenige, der von der Seitenlinie aus es besser weiß und zuruft und hineinruft. Ich denke mir, es wäre gut für dieses Land, wenn es keine Mehrheit von ganz rechts gibt. Und aus meiner Sicht wäre es gut, wenn es eine Mehrheit jener Parteien gibt, die sich zu Klimaschutz, zu einer Klimazukunft, zu einer guten Zukunft für das Land miteinander verpflichten. Da gehört auch Gerechtigkeit dazu, da gehören soziale Fragen dazu. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass die Klimawende gut funktionieren kann. Das, glaube ich, würde dem Land sehr gut tun, aber das werden sehr spannende Monate. Was meine Hoffnung ist, ist, dass die Zivilgesellschaft jetzt wirklich aktiv wird, dass sich viel mehr Menschen als noch vor ein paar Monaten beginnen zu engagieren, sich einzubringen. Und ich finde es immer gut, wenn Menschen sich für Politik interessieren und Politik nicht delegieren an irgendjemanden, sondern selbst aktiv werden und Verantwortung übernehmen. Mhm.
Selbst aktiv geworden auf der Straße ist doch Lena Schilling, die grüne Hoffnung für die EU, grüne Spitzenkandidatin, 23 Jahre jung. Vor allem ihr Alter wird von vielen Seiten als kritisch betrachtet. Wie viele Chancen schreiben Sie ihr zu?
Ich finde das völlig absurd, wenn man das Alter als Qualifikationsmerkmal hernimmt, ob jemand 20 ist oder 70 ist, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wichtig ist die Kompetenz, das Engagement und die Frau Schilling ist eine großartige, engagierte Frau, hat hohe Kompetenz und steht für die Klimafrage, auch für das, was zur Klimafrage dazugehört, für Gerechtigkeit etc. etc. Und es fasziniert mich sehr, dass ein junger Mensch sich so in die Politik hineinbegibt und sich so engagiert. Das ist ja kein Kaltstart gewesen für sie, sondern sie hat das ja vorher schon gemacht, praktiziert, hat schon Politik gemacht und jetzt ist sie halt im parteipolitischen Bereich aktiv. Also ich halte sie, so wie viele andere auch, für eine große Bereicherung für die Politik und wünsche mir ein gutes Wahlergebnis. Das wünsche ich ihr persönlich. Den Mut von jungen Menschen sollte auch belohnt werden.
Ein mediales Hoppala ist ihr passiert, dass ihr einige übel nehmen, als sie vom ORF-Satiriker Peter Kling gefragt wurde, ob oder wann der Euro in Norwegen eingeführt wurde. Das konnte sie im ersten Moment nicht beantworten. Schadet ihr sowas als Person, denken Sie?
Es kann schon sein, dass das in manchen Bevölkerungsschichten nicht zum Vorteil geruht, aber ich glaube, das ist doch kein Kriterium. Das sind Fakten, wo jeder von uns einmal irgendwie eine falsche Antwort auch geben würde, weil niemand alles weiß. Das sind Dinge, die man googeln kann, die man nachsehen kann. Wichtig ist, dass politisch die Zusammenhänge klar sind und dass klar ist, wofür man steht, wofür man sich engagiert. Ja, und das ist bei wenigen Menschen so klar wie bei der Frau Schilling.
Vielen Dank, Herr Anschuber.
Danke Ihnen. Boom, 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 boom.